Moin. So, das war gerade ein gutes Beispiel. Sie stellen nämlich die ganze Zeit weiter Fragen und das ist super. Unter anderem deshalb gibt es eine neue Podcast-Folge zum Thema Gruppenoperationen. Gruppenoperation die zweite. Und da habe ich nochmal aufgegriffen, dass immer wieder Fragen kommen zum Thema Konjugation, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man per Konjugation auf irgendwas wirken kann. Da haben wir jetzt ja schon einiges gesehen. Die Gruppe wirkt auf sich selber, einfach auf der Menge der Elemente. Man kann sich aber auch eine Wirkung auf Untergruppen angucken, zum Beispiel auf der Menge der Sylow-Untergruppen für eine Primzahl P oder auch noch ganz anderen Sachen. Und da ich dazu mehrere Fragen gekriegt hatte, unter anderem auch letzte Woche, da habe ich mich länger daran erinnert, und Imke auch Fragen dazu hatte, in der Übung haben wir gedacht, ja, dann machen wir jetzt nochmal was. Es gibt jetzt also eine Podcast-Folge, eine neue von heute, gute halbe Stunde, viele Beispiele, viel gerechne, viel erkläre zum Thema, viel Erklärung zum Thema Gruppenwirkung, Bahnen, Kuhn-Stabilisatoren, sowas alles. Und wenn Sie dann merken, ja, okay, bei dem Thema geht es mir jetzt ein bisschen besser, super, wenn nicht, fragen Sie bitte nach. Wenn Sie merken, ja, das ist jetzt besser, aber ich habe immer noch Probleme mit Normalisator, Zentralisator, Zentrum, sagen Sie Bescheid. Und jetzt ist ja noch wirklich Zeit. Wir haben nächste Woche Workshop, da können Sie mich nochmal ganz doll ausfragen. Und danach ist immer noch Zeit, das heißt, ich kann da noch auf alles eingehen, was Ihnen so einfällt. Sei es nochmal mit irgendwelchen extra Aufgaben oder mit Podcast-Folgen oder was auch immer. Und vielen Dank, dass Sie die ganze Zeit weiter nachfragen. Das ist super. Je mehr Sie das machen und je weniger Hemmung Sie haben, auch bei Sachen nachzufragen, bei denen Sie vielleicht denken, na, das sollte ich doch inzwischen mal drauf haben. Nein, das ist gut, weil wir es nämlich dann mitkriegen und dann ganz gezielt nochmal gucken können, was hilft Ihnen dazu. Eigentlich waren wir ja schon weg vom Thema Gruppen hier in dieser Vorlesung. Umso besser, wenn Sie im Nachhinein immer noch nachfragen, dann sehen wir, dass Sie wirklich an den Sachen arbeiten. Wir sind jetzt schon bei Körpern. Ganz am Ende werden die beiden Themen noch ein bisschen verknüpft. Und das ist dann einer der Teaser Richtung Galois-Theorie. Wir haben eingeführt, was die Charakteristik eines Körpers ist. Und wir wissen, was der Primkörper ist. Nochmal kurz zur Wiederholung. Die Charakteristik eines Körpers ist, wenn es so eine natürliche Zahl überhaupt gibt, die kleinste natürliche Zahl n derart, dass wenn ich das Einzelelement des Körpers n mal aufsummiere, die Null des Körpers rauskommt. In vielen Körpern, die wir kennen, passiert das gar nicht. Zum Beispiel Q oder R oder so. Da können wir die 1 addieren, solange wir wollen. Das sind die Körpercharakteristik 0. Da passiert es einfach nicht, wenn man endlich oft aufaddiert. Aber ansonsten haben wir gesehen, ist die Charakteristik immer definiert und ist dann sogar eine Primzahl, wenn sie nicht 0 ist. Und was steht da noch? Da steht dann Primkörper. Naja. Ein Körper ist also eine algebraische Struktur, da gelten irgendwelche Sachen und dann kann man sich immer Teilmengen angucken und sich fragen, ob die mit den Einschränkungen der Verknüpfung selber ein Körper sind. Wenn ja, würden wir sagen, das ist ein Teilkörper. Also einfach so, wie wir das halt immer machen. Ne? Gruppe, Untergruppe, Vektorraum, Teilraum, Körper, Teilkörper. Und der Durchschnitt von Teilkörpern ist wieder ein Teilkörper. Das kann man so zeigen, wie man es auch bei Untergruppen oder Teilringen oder so macht. Und wenn wir alle Teilkörper nehmen und über alle den Durchschnitt bilden, dann kriegen wir sowas wie den kleinsten Teilkörper, der in dem großen Körper drin liegt. Und den nennen wir Primkörper. Und das ist jetzt das, was wir hier in Satz 5.2 vor uns haben. Wir haben einen Körper K. Wir haben den Primkörper, der ist eindeutig bestimmt, weil man ja über alles schneidet. K0. Und jetzt behaupten wir, dass man an der Charakteristik erkennen kann, wie der Primkörper aussieht. Möglichkeit 1, die Charakteristik ist 0. Dann behaupten wir, dass der Primkörper aussieht wie der Körper Q der rationalen Zahlen. Und Möglichkeit 2, die Charakteristik ist eine Primzahl. Dann behaupten wir, dass der Primkörper aussieht wie so ein Faktoring von Z. Z Modulo P mal Z, da wissen wir genau, was da los ist. Da rechnen wir einfach mit Restklassen. Und ich habe letztes Mal schon erzählt, was ungefähr die Idee ist, um in den Beweis reinzugehen. Die haben wir nämlich so ähnlich schon mal gesehen. Damals ging es darum, nicht unbedingt nur endliche, zyklische Gruppen zu verstehen. Und je nachdem, ob die endlich oder unendlich waren, haben wir dann eben auch wieder so eine Aussage gehabt, so ähnlich wie hier mit Charakteristik 0 oder Primzahl, war es da auch. Bei endlichen zyklischen Gruppen wussten wir, wie die aussehen, bei unendlichen zyklischen Gruppen wussten wir auch im Prinzip, wie die aussehen. Und die Idee war, eine Abbildung zu definieren, die in dem einen Fall injektiv war und in dem anderen nicht. Und das ist die gleiche Idee, die wir hier jetzt aufgefallen. Wir fangen also jetzt an mit einer Abbildung und explizit steht die hier in Teil A dran. In Teil B ist die quasi im Hintergrund als Idee mit dabei, aber wir haben dann eine andere Notation. Das erklärt dann, wenn es soweit ist. Aber soweit schon mal, da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Hier ist eine Abbildung Psi von der Menge natürlichen Zahlen in den primen Körper K0 und die Abbildung soll Folgendes tun. Wenn ich eine natürliche Zahl n habe, also mindestens 1, dann addiere ich so oft, wie n mir das sagt, das 1-Element des Körpers auf. Und das soll dann das Bild sein von n unter Psi. Wir klären gleich, warum wir da einen primen Körper landen. Erstmal muss ich verhindern, dass ich noch schusssicher bin. Und hier einmal. Achso, das ist ja schon die Tafel. Ja gut, dann war ich gar nicht schusselig. Okay. Warum landen wir im Primkörper? Erstmal landen wir nur im Körper K. Ne? Da machen wir irgendwas, da addieren wir irgendwelche Elemente. Warum sind wir im Primkörper? Sieht das jemand von Ihnen? Ja?
Nein, aber da körpern die 1 aus dem großen Körper auf, die 1 aus dem Primkörper.
Guter Punkt. Ein Teilkörper muss ja selber auch eine 0 und eine 1 haben und das muss dann das gleiche Element sein wie oben, weil wir in beiden Fällen ja mit einer Untergruppe argumentieren können. Einverstanden. Das heißt, die 0 im Primkörper ist die gleiche wie die große 0, die 1 im Primkörper ist die gleiche wie, ja. Und was ist, wenn ich jetzt addiere?
Dann ist man abgeschlossen bezüglich der Addition.
Ah, genau, weil es ein Teilkörper ist. Muss also selber die Körperaktion erfüllen. Genauso ist es. Dankeschön. Genauso ist es, ja. Oh, danke. Nein, ich möchte da jetzt nicht ausführen. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir also schon mal eine sinnvolle Abbildung. Jeder natürlichen Zahl weisen wir eine entsprechende Summe in dem Primkörper K0 zu. Und wir sehen schon, wenn die Charakteristik des Körpers eine Primzahl wäre, dann würde hier halt später, wenn wir da die Primzahl zum ersten Mal erreichen, unten würde da 0 rauskommen, danach würde sich das wiederholen. Das heißt, dann kommt da keine induktive Abbildung raus. Aber hier sind wir ja bei einem Körper der Charakteristik 0. Das heißt, wir werden jetzt sehen, die Abbildung ist in dem Fall injektiv. Und wie zeigen wir das? Naja, angenommen, es gibt verschiedene N und M, die da das gleiche Bild haben, dass die verschieden sind, heißt ja, weil es natürliche Zahlen sind, dass die eine größer ist als die andere. Dann nehme ich mir das irgendwie her. Angenommen, es sei gleiche Bild haben, mc gleich mc. Angenommen, sowas können wir finden und ich möchte auf den Widerspruch hinaus, ich möchte zeigen, dass psi injektiv ist. Na, mc ist ein Element des Körpers K0, mc auch und da das ein Körper ist, haben wir da nicht nur Addition, sondern wir haben auch additive Inverse. Wir können also jetzt mc plus das additive Inverse von mc hinschreiben. Und da die gleich sind, ist dann halt so wie immer in einem Körper. Wenn ich ein Element nehme und mit dem additiven Inversen verknüpfe, additiv, dann kommt das Null-Element des Körpers raus. Ich kann also schreiben, die 0 von k ist das gleiche wie mc plus minus Psi, jetzt setzen wir ein, was die Abbildung macht. Dann habe ich halt vorne n mal das Einzelelement stehen. Minus, ich setze jetzt hier direkt ein, dass ich hier Plus und Minus sozusagen vertauschen kann. So, hier habe ich die 1 des Körpers m mal, aber immer mit einem Minuszeichen davor. Dann schreibe ich dazu. 1 des Körpers da. N war größer als m, das heißt, n minus m ist immer noch eine natürliche Zahl. Dann habe ich da jetzt insgesamt stehen n minus m psi. Einfach durch hingucken und hinschreiben. Und Moment, n minus m ist eine natürliche Zahl, nicht 0. Das Bild davon ist die 0 im Körper, das heißt, der Körper hat nicht Charakteristik 0, sondern die Charakteristik 0 ist, die Charakteristik ist irgendeine Primzahl. Wenn sie 0 wäre, dürfte es ja nicht passieren, dass, wenn wir endlich oft das 1-Element zu sich selbst addieren, irgendwann 0 rauskommt. Aber hier addieren wir ja endlich oft, nämlich n minus m mal oft das 1-Element auf und kommen auf 0. Das heißt, es ist ein Widerspruch dazu, dass die Charakteristik von K 0 ist. Und dieser Widerspruch zeigt, dass wir eben doch nicht zwei verschiedene Zahlen mit dem gleichen Bild unterziehen können. Das heißt, die Erkenntnis ist positiv. So, wer ist jetzt nicht einverstanden? Man braucht hier noch irgendwas anderes? Noch mehr Details oder?
Hm? Also n minus m ist jetzt größer als 0?
Ja, und weil das n größer als m ist.
Genau, das ist jetzt ein Widerspruch.
Na, das, was da steht, ist doch einfach die 1 des Körpers. N minus m mal. Es gibt also eine Zahl, nämlich n minus m, die so ist, dass wenn ich die 1 so oft aufaddiere, 0 rauskommt. Das ist aber dann, dass die Charakteristik eine natürliche Zahl ist und nicht, dass die Charakteristik 0 ist. Aber die Voraussetzung in A ist doch, dass die Charakteristik 0 ist. Es darf keine natürliche Zahl geben, die erfüllt, dass hier beim Addieren 0 rauskommt. Das ist der Punkt. Ja? Also man braucht irgendwie beides. Man braucht die Rechnung da oben und man muss im Kopf haben, dass das, was da steht, das 1-Element so oft aufaddiert ist. Einverstanden? Ja.
Also wenn P der Charakteristik ist kleiner als N und auch kleiner als M ist, dann haben wir in beide N und M.
Hier ist die Charakteristik 0. Hier ist die Charakteristik 0 und keine Primzahl. Bitte darauf achten, wo wir sind. Wir sind im Beweis gerade in Fall A. Es gibt gerade keine natürliche Zahl, die so ist, dass wenn wir die 1 so oft aufsummieren, 0 rauskommen.
Entschuldigung.
Gibt's nicht. Nee, macht ja nichts. Gleich in B, da müssen wir umschalten. Da müssen wir dann wieder mitdenken, dass es so eine Zahl gibt und dass es eine Primzahl ist. Das heißt, wir müssen hier einfach nur trennen, wo sind wir gerade. Charakteristik 0 heißt, in anderen Worten, dass bei diesem Aufsummieren sich nichts wiederholt. Verschiedene natürliche Zahlen liefern verschiedene Körperelemente. Und das bedeutet, dass wir jetzt im Primkörper K0 quasi eine Kopie der natürlichen Zahlen sehen. Wir haben sogar noch mehr. Wir haben auch noch eine 0. Das wird gleich noch richtig. Dann haben wir etwas, was sich so verhält wie 1, nämlich die 1 des Körpers. Dann haben wir etwas, was sich so verhält wie 2, nämlich 1 des Körpers plus 1 des Körpers. Und so weiter. Wir addieren immer einen dazu und kriegen dann quasi eine Menge von Zahlen, von Körperelementen, die sich so verhalten wie natürliche Zahlen. Und jetzt schließen wir das ab unter Addition. Wir wollen jetzt eine Gruppe basteln und wir können das, weil K0 ein Teilkörper ist. Das heißt, da müssen wir bezüglich der Addition eine Gruppe haben. Was kommt da noch mit ins Spiel? Na, einmal die 0, die läuft ja sowieso rum. Und additive Inverse. Wir haben eben nicht nur die 1 des Körpers da drin, sondern auch minus 1 des Körpers, das additive Inverse. Und für 1 des Körpers plus 1 des Körpers, also für die, ich sage jetzt mal die 2 in K, haben wir auch ein additives Inverses. Wir haben sozusagen auch eine minus 2 in K. Und so geht es immer weiter. Und das findet alles im Primkörper statt, weil der ein Teilkörper ist und weil wir da bezüglich der Addition eine arbitrische Gruppe haben. Das heißt, alles, was ich bisher so gesagt habe, findet im Primkörper K0 statt. Wir finden also nicht nur eine Kopie der natürlichen Zahlen und eine 0, sondern wir finden eine Kopie des Rings der ganzen Zahlen. Was ist mit der Multiplikation? Wir haben Distributivgesetze, das ist ein Körper, 1 reicht also sogar, wir sind kommutativ bezüglich der Multiplikation. Wir können also auch sowas ausrechnen wie 2 des Körpers mal 5 des Körpers und können dann das so aufsplitten und dann so einzeln ausrechnen. So, das heißt, wir haben alle Rechenregeln, die wir aus dem Ring Z kennen. Insbesondere ist dieser Ring, der da entsteht, indem wir das Additiv, also indem wir die additive Gruppe betrachten und dann gucken, was mit der Multiplikation passiert, dieser Ring wird ein Integritätsbereich. Und es ist nicht der Nullring, denn unser Körper hat ja ein 1-Element, was vom Nullelement verschieden ist und was im Primkörper liegt. Das heißt, der Primkörper hat mindestens 2 Elemente und enthält jetzt einen Ring, der wirklich so aussieht wie Z, in dem Sinne, dass er diese ganzen Eigenschaften hat, ist nicht der Nullring, ist ein Integritätsbereich. Und jetzt kommt Algebra 1 ins Spiel, Kapitel 4. Quotientenkörper. Ich schnappe mir jetzt diese Kopie von Z, die ich im Primkörper K0 gefunden habe, und bastel dazu einen Quotientenkörper. Ich weiß, dass es abstrakt einen gibt. Und ich behaupte, es gibt einen im Körperkram. Ja, warum? Wieder mit der gleichen Idee. Die Idee eines Prozentenkörpers war ja, dass wir den Ring gerade so weit vergrößern, dass wir da multiplikative Inverse haben für alles, was von 0 verschieden ist. Aber K0 ist ja ein Teilkörper, das heißt, da drin muss es für alles, was von 0 verschieden ist, multiplikative Inverse geben, sonst wäre es kein Teilkörper. Es ist also möglich, innerhalb von K0 einen Prozentenkörper zu dieser Kopie von Z zu basteln. Das schreibe ich jetzt erstmal auf. Eine Teillänge von K0. Jetzt gucke ich in die additive Gruppe, bilde das Erzeugnis davon und kriege dann eine Untergruppe, die so morph ist zu Z+. Oder die zumindest sowas enthält. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt verwende ich die Multiplikation im Körper K0, sehe, dass dann diese Untergruppe sich bezüglich dieser Multiplikation wirklich wie der Ring Z+ mal verhält. Die da drin von N erzeugte Untergruppe, ich nenne sie Z, aber ohne den Doppelstrich, Z, ist isomorph zu Z+. Mit der Multiplikation in K0 wird einfaches großes Z mit Plus und Mal aus dem Körper K 1 zu Ring der ganzen Zahl mit Plus und Mal isomorpher Ring. Postet. Das Wort isomorph bedeutet hier nicht immer dasselbe. Es bedeutet immer das, was in dem Kontext da gerade sinnvoll ist. Wenn ich hier von einer Untergruppe spreche, von der additiven Gruppe von K0 und sage, dass dies für irgendwas isomorph ist, dann meine ich isomorph als Gruppe. Eine Verknüpfung, in dem Fall Plus. Hier unten bin ich jetzt plötzlich in der Welt der Ringe und sage isomorph und meine isomorph als Ring. Das heißt, es gibt einen Ring-Isomorphismus. Okay, dieser zu dem Ring der ganzen Zahlen isomorphe Ring ist ein Integritätsbereich, nicht der Nullring, besitzt also einen Quotientenkörper und da K0 ein Teilkörper ist, kann ich da drin einen Quotientenkörper konstruieren. Der kriegt jetzt auch noch einen Namen, den nenne ich jetzt einfach Q. In K0 mit Plus und Mal existiert ein Quotientenkörper. Ich erkläre auch gleich, wie man den konkret basteln könnte, wenn man das denn wollte. Plus mal zu Z. Plus mal. Und es folgt, das sind zwei Sachen, die schreibe ich auf die nächste Tafel. Die schreibe ich jetzt erstmal an und dann erkläre ich noch ein bisschen mehr drumherum. Und es folgt erstens Q plus mal ist isomorph zum Körper der rationalen Zahlen. Und es folgt auch noch, Q ist in Wirklichkeit K0. So, erstmal noch ein bisschen Geschichte dazu, was hier oben passiert. Wie würde man das explizit machen? Wie würde man diesen Quotientenkörper basteln? Dass es einen gibt, steht in Algebra 1, Kapitel 4 irgendwo, Satz 4, 6, glaube ich. Wie bastelt man ihn konkret? Na, wir benutzen ja, dass wir in einem Körper sind und dass alles, was nicht 0 ist, ein multiplikatives Inverses hat. Insbesondere habe ich ja, wenn ich K0 betrachte und die 0 rauswerfe, mit der Multiplikation eine Gruppe. Sobald ich eine Gruppenstruktur habe, kann ich mir Teilmengen angucken und die Erzeugnisse davon. Also machen wir das. Wir haben hier diesen Teilring Z. Da liegt die 0 drin, jetzt werfen wir die raus und betrachten nur noch die von 0 verschiedenen Elemente und dann das Erzeugnis davon in der multiplikativen Gruppe von Kanon. Sodass wir also jetzt auch Inverse reinkriegen. Dann entsteht, wenn wir die 0 wieder mit reinnehmen, der gesuchte Prozentkörper. Das heißt, man kann das wirklich mit Gruppentheorie machen und es hilft, wenn man weiß, dass es sowas gibt, denn dann traut man sich das zu basteln. Man könnte es aber auch einfach konkret basteln. Warum passiert übrigens alles in K0? Warum verlasse ich diesen Primkörper nicht? Und aus dem gleichen Grund, aus dem wir ganz am Anfang in K0 geblieben sind, weil es ein Teilkörper ist. Er ist abgeschlossen unter Addition, Bildung von additiven Inversen, Multiplikation, Bildung von multiplikativen Inversen, wenn es die denn gibt. Und deswegen landet all dieses ganze Zeug in K0. Jetzt behaupte ich, dass das, was da rauskommt, isomorph ist als Körper, also mit einem Körperisomorphismus, zu den rationalen Zahlen mit Plus und Mal, so wie wir sie kennen und lieben. Naja, das liegt daran, dass Q ein Prozentenkörper für Z ist. Fertig. Mehr ist es nicht. Erste Aussage. Zweite Aussage. Ich behaupte, dass dieser Körper Q, den wir jetzt gebastelt haben, ganz K0 ist. Da ist jetzt nichts mehr übrig. Ha. Okay, warum ist das so? Eine Idee? Ich gebe zwei Hinweise. Hinweis 1, Q ist ein Körper. Q, also das abstrakte Q. Und liegt im großen Körper K. Alles liegt im großen Körper K. Das sind meine Hinweise. Ich trinke Tee, Sie denken nach. Vielleicht kommen Sie ja drauf. Dritter Hinweis. Überlegen Sie nochmal, was K0 ist.
Also, K0 ist ein Primkörper und das ist der Durchschnitt aller Teilkörper von K. Also das ist sozusagen der kleinste Körper in K sozusagen, den haben wir ja gerade konstruiert in Q. Also die Mindesterforderung, die man erfüllen muss, dass es ein Körper ist.
Genau, das ist der philosophische Grund. Genau. Vielen Dank. Nee, genauso hätte ich es aus der Perspektive auch erklärt. Und wenn wir jetzt nochmal die Definition von Primkörpern mit reinnehmen, so haben Sie ja auch angefangen, Durchschnitt über alle Teilkörper. Q, dieses abstrakt gebastelte Q, ist ja ein Teilkörper von K. Das heißt, das kommt bei dieser Durchschnittbildung vor. Und deswegen ist es dann K0 selbst. Also, das alles liegt in K0, aber gleichzeitig ist K0 ja der Durchschnitt über alle und Q kommt bei dem Durchschnitt vor, also liegt K0 auch in Q. Also sind sie gleich. Vielen Dank. Und der philosophische Grund, den wurde gerade sehr schön erklärt. Jetzt sind wir fertig, oder? Wir haben jetzt den Teil A von dem Satz bewiesen, denn wir haben gesehen, dass K0 ein Körper ist, der als Körper isomorph ist zum Körper der rationalen Zahl. Ja.
Ich habe verstanden, dass K0 in Zeitpunkt machen ist, dann machen die Q in K0.
Weil alles, was wir gebastelt haben, in K0 war. So, wir haben angefangen mit einer Teilmenge n von K0. Dann haben wir die additiv abgeschlossen. Dann sind wir immer noch in K0, weil K0 ein Teilkörper ist. Dann haben wir sie sozusagen multiplikativ abgeschlossen, im Sinne von, haben noch multiplikative Inverse und sowas dazu genommen und Produkte. Und K0 ist immer noch ein Teilkörper, das heißt, da fliegen wir nie raus. Bei all diesen Sachen, die wir gemacht haben, sind wir nie aus K0 rausgeflogen, weil das alles Sachen waren, die in einem Körper abgedeckt sind durch die Körperaktion. Dass man da die Menge nicht weiterzieht. Deswegen ist das alles in K0. Das heißt, so haben wir per Konstruktion die Inklusion abstraktes Q liegt in K0. Und die andere kam daher, dass dann Q ein Teilkörper ist und deswegen bei der Durchschnittbildung für den Primkörper vorkommt. Einverstanden? Sehr gut. Noch mehr?
Ja. Also hätte ich mir sozusagen bis zum letzten Schritt gar nicht das alles in K0 konstruieren müssen, sondern können wir das auch in K konstruieren müssen. Aber nur für den letzten Schritt brauchen wir sozusagen quasi die Eigenschaften.
Ja, genau. Im Prinzip hätte man am Anfang vergessen können, dass K0 so wichtig ist. Man hätte einfach alles abstrakt basteln können, hätte dann aber am Ende einmal feststellen müssen, ach übrigens, wir haben ja in K0 angefangen und sind da auch eigentlich nie rausgelaufen. Es ist egal, wann man es feststellt. Aber irgendwann muss man es feststellen, irgendwann braucht man diese Inklusion. Ja. Ich habe es jetzt halt am Anfang immer gleich mitgesagt, damit man weiß, man ist die ganze Zeit innerhalb von K0. Was war Ihr Einwand?
damit man auch die gleiche Länge bekommt.
Ja, genau.
Weil da braucht man ja die Inklusion von, also das K0 im Kuli braucht man eben, dass das eben primär wird.
Genau. Dafür, dass K0 im Kuli braucht man, dass Q ein Körper ist und deswegen bei dieser Durchschnittsbildung vorkommt. Und für die andere Inklusion braucht man das, was Sie am Anfang gesagt haben, dass man bei der Konstruktion niemals K0 verlässt. Ja, genau. Aber Sie haben völlig recht, das hätte man auch irgendwann am Ende einsammeln können. Noch mehr Fragen zu Teil A? Das ist gut, dass wir das jetzt alles erledigen, denn jetzt sind wir ja im Charakteristik 0 Land und das müssen wir gleich kurz zur Seite legen und in Charakteristik P Land gehen und da ist dann erstmal alles anders. Ja, so ist das mit Körpern. Bereit für Charakteristik P Land? Teil B?
Ja, los!
Charakteristik P-Land. P ist eine Primzahl jetzt, das wissen wir aus dem Resultat, das wir letzte Woche noch bewiesen haben. Und jetzt möchte ich so eine ähnliche Idee verfolgen. Ich möchte auch wieder die 1 des Körpers nehmen und möchte die aufsummieren. Und jetzt möchte ich quasi bei der Notation, die ich einführe, schon berücksichtigen, dass die Abbildung Psi, so wie sie da oben steht, jetzt für uns nicht mehr so sinnvoll ist, weil die ja nicht mehr injektiv ist und sich das irgendwann wiederholt. Das heißt, dann müssten wir irgendwie so rumtüdeln mit diesen verschiedenen Urbildern, die man da dann vielleicht hat. Wir fangen also gleich anders an, die Idee ist aber dieselbe. Die Idee ist immer noch, die 1 des Körpers aufzusummieren. So, nur damit wir das nochmal wissen, die Charakteristik ist eine Primzahl P. Dass es eine Primzahl ist, steht da in B nicht explizit. Ist auch für die Voraussetzung nicht wichtig, weil wir wissen, dass es, wenn es nicht nur das eine Primzahl ist. Und jetzt kommt eine Teilmenge von K0. Die heißt L und die besteht aus den Elementen, die wir zu Fuß basteln würden, wenn wir wieder die Abbildung Psi von oben benutzen würden. Ich schreibe es einfach hin. Wir fangen an mit der 0, da summieren wir nichts auf. Das wäre, wenn wir das für 0 mitdefiniert hätten, das Bild von 0. Dann kommt sozusagen das Bild von 1, also 1 und so weiter. Bis hin zu der 1 des Körpers P minus 1 mal aufaddiert. Das heißt, wir machen das so oft, wie wir können, bis zum ersten Mal was rauskommt, was wir schon kennen. Es also anfängt, sich zu wiederholen. Davor schreiben wir alle Elemente hin. Und wenn Ihre Intuition jetzt sagt, ja, das ist doch einfach der Primkörper, nach dem, was wir gerade schon besprochen haben, dann liegt die genau richtig. Aber man muss jetzt halt doch mal kurz was machen. Also, es sind P-Elemente, das ist gut, und es liegt auch Kram drin, von dem man erwarten würde, dass das in dem Primkörper drin liegt. Aber dass es jetzt wirklich schon der Primkörper ist und dann so ein Isomorphie zu basteln, da brauchen wir jetzt noch ein paar Zeilen, aber es ist nicht viel, einfach weil hoffentlich jetzt unsere Intuition schon angesprungen ist und wir irgendwie wissen, was zu tun ist. So. Also was würde man jetzt erwarten? Man würde erwarten, dass man irgendwie sich klar machen kann, dass es ein Körper ist, abgeschlossen hat unter Addition, all diese ganzen Sachen sind klar, einfach weil sich ja, wenn wir jetzt weiter addieren, dann irgendwann Sachen wegkürzen, immer wenn da P mal das Einzige entsteht, geht es weg. Additive Inverse sind auch klar, zum Beispiel ist die 1 das additive Inverse von dem Element da hinten und so weiter, bla bla bla. Multiplikation ist vielleicht noch so ein Thema, insbesondere multiplikative Inverse, da muss man irgendwie nochmal basteln. Und die Entsprechung oder eine Abbildung in den Körper Z mit Blut P mal Z können wir relativ natürlich basteln, wenn wir drauf gucken. Da sagen wir einfach, das geht auf 0, das geht auf PZ plus 1, PZ plus 2, bla bla bla. Also alles eigentlich ganz intuitiv. Jetzt schreiben wir es hin und machen es ordentlich und achten unterwegs drauf, dass unsere Intuition uns keinen Streich spielt, denn das kann ja leider auch passen, wenn man so Konstruktionen macht, die erstmal so aussehen, als ob das alles irgendwie so funktioniert und zwischendurch denkt man, ist das nicht eigentlich zu einfach? So, ich habe schon begründet, warum die Elemente in L paarweise verschieden sind. Das heißt, wir haben da wirklich P Stück. Haben wir, dass die Anzahl der Elemente in P ist, das würden wir erwarten. Und ist unter Addition abgeschlossen. Das sehen wir einfach. Wir sehen, dass einerseits L eine Teilmenge von K0 ist. Wenn wir da so addieren, fliegen wir aus dem Primkörper nicht raus. Und wir haben auch schon gesehen, unter Addition ist es abgeschlossen, wir sehen additive Inverse. Das heißt, L plus ist eine Untergruppe von K0. Wir wissen ja noch nicht, dass L wirklich der Primkörper ist, wir sind ja dabei, das zu zeigen. Aber wir haben schon mal eine Gruppenstruktur mit Plus, das ist gut. Wir haben Anzahl P, das ist das, was wir erwarten. Jetzt kümmern wir uns um die Multiplikation. Und dazu kommt eine Abbildung. Tatsächlich wird die Abbildung, die wir dann auch als Isomorphismus identifizieren später zu Z und PZ, die wird uns auch dabei helfen, multiplikative Inverse hinzuschreiben für Elemente, die nicht Null sind. Deswegen fange ich jetzt direkt mit dieser Abbildung an. Tau von Z und PZ nach L. Eine Abbildung für alle. Ja, es wird eine Abbildung. Ich muss jetzt da aufpassen, ich habe hier Elemente, die selbst Mengen sind. Ich habe hier so Restklassen, da stehen dann Vertreter und wir werden gleich Vertreter benutzen, um das Bild hinzuschreiben. Das heißt, wenn ich das ganz allgemein machen würde bei der Abbildungsvorschrift, hätte ich wieder Symboldefiniertheitsprobleme, wie wir das ganz oft machen. Das umgehe ich, indem ich jetzt die Elemente direkt so hinschreibe, dass ich die Vertreter spezifisch wähle, sodass klar ist, so macht man es und wir haben da kein Multiplikationsproblem, denn wir können uns ja einfach so typische Reste beim Teilmischspiel hernehmen. Ne? Wir können einfach sagen, wir schreiben die Restklassen immer so hin, dass der Vertreter zum Beispiel aus der Menge 0 bis p minus 1 kommt oder aus der Menge 1 bis p. Wenn man das am Anfang einmal festlegt und dann immer darauf achtet, bei den Repräsentanten, dass die aus der richtigen Menge kommen, dann schränkt man sich nicht ein, man betrachtet immer noch alle Elemente des Factorings, aber man hat dann eben immer direkt... Man weiß dann, wenn man diesen Vertreter benutzt für irgendwas, dass man nicht nachprüfen muss, dass für verschiedene Wahlmöglichkeiten dasselbe Bild rauskommt, denn man hat diese verschiedenen Wahlmöglichkeiten in dem Moment nicht. Man nimmt immer einen Vertreter aus einer gewissen Menge von Zahlen. Das ist die lange Version von dem, was ich jetzt kurz hinschreibe. Und ich wähle meinen Vertreter aus der Menge 0 bis p minus 1. Woher mein Vertreter kommen soll. Jetzt kann ich sagen, wohin das unter Tau abgebildet werden soll. Und ich benutze jetzt das A, deswegen die ganze Vorrede. Ich nehme nämlich dieses A, um die 1 des Körpers wieder aufzuaddieren, und zwar A. Hier mache ich genau das, was ich gerade schon vor 5 Minuten hier angedeutet habe, wie wir von der Menge L in den Körper Z modulo P mal Z kommen. 0 geht auf 0. Wenn ich hier als Vertreter 0 habe, dann wird es mit Tau abgebildet auf die 1 des Körpers 0 mal addiert, das heißt, dann steht da einfach 0. Das ist hier die 0. Wenn ich hier als Vertreter die 1 habe, lande ich bei der 1. Wenn ich als Vertreter die 2 habe, habe ich die 2 und so weiter. Das wird ganz natürlich. P gleich 2 ist der kleinste Fall, der da rumläuft. Da muss ich immer mitdenken, dass ich nicht aus Versehen zu viel gesagt hinschreibe, aber noch ist alles P. Der kleinste Fall ist dann halt hier der bei P gleich 2, dass das da gar nicht mehr steht, weil das nämlich 0 ist und dass dieses Element das da hinten ist. Das heißt, dann fallen da Sachen zusammen, aber trotzdem ist es okay, das so zu schreiben. So, Sie sehen, welches Wohldefiniertheitsproblem wir da sonst gehabt hätten. Und es ist natürlich kein Problem. Es sind nur einfach 3 Zeilen, die man extra hinschreibt, wo man sich klar macht, dass die Vertreter keine Rolle spielen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ich behaupte, dass es eine bijektive Abbildung ist. Wie so oft haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu zeigen. Injektiv, subjektiv, Fuß. Ich finde, man kann es sehen. Man kann auch eine Umkehrabbildung hinschreiben. Wer möchte was davon gerne sehen? Sie dürfen sich das wünschen. Wenn jemand injektiv und subjektiv sehen möchte, zu Fuß, gern. Wenn jemand Umkehrbildung sehen möchte, gerne. falls jetzt alle sagen, ich sehe das, ich brauche doch gar nichts, auch okay. Wünschen Sie sich was.
Vielleicht auch Umkehrbildung.
Umkehrbildung. Machen wir. Denn folgende Abbildung ist in das Zuschauer. Die, da erfinde ich jetzt irgendeinen Namen, ich nenne die mal Gamma. Von L nach Z und Z. Ja, dann brauche ich jetzt einfach nur mir so ein Element aus L herzunehmen und zu gucken, wie oft wird bei diesem Element die 1 aufaddiert. Das heißt, für alle Elemente der Form 1 und so weiter plus 1, wo hier unten, jetzt nehme ich einen anderen Buchstaben, damit wir nicht durcheinander kommen, B mal die 1 verknüpft wird, dann habe ich hier so ein eindeutig bestimmtes B aus 0 bis P minus 1, wie oft das hier aufaddiert wird, damit es ein Element aus L ist. Oder ich habe jedenfalls so eine Darstellung mit so einem B aus der Menge 0 bis P minus 1. Das heißt, dieses B kann ich mir als repräsentantisch machen. Achso, aus L natürlich. Sei das Bild davon. Unter, wie habe ich es genannt? Gamma. Definiert als die Restklasse, die rauskommt, wenn ich B als Vertreter nehme. Und dann habe ich sofort, dass es eine Umkehrbildung ist, denn wenn ich jetzt mit Gamma anfange, ich habe also hier so ein Element aus L, dann gucke ich, wie oft wird die 1 aufaddiert, kriege die entsprechenden Vertreter hier, dann habe ich diesen Vertreter, wende auch das entsprechend dargestellte Element Tau an und kriege wieder die 1 des Körpers so oft aufaddiert. Das heißt, dann komme ich wieder zurück, genauso andersrum. Das ist offensichtlich eine Umkehrbildung, finde ich. Ich finde es offensichtlich, aber Sie dürfen sagen, nein, ist mir nicht klar. Soll ich die andere Richtung bei der Abbildung auch noch mal kurz sagen, wenigstens mündlich? Also gerade habe ich erklärt, was passiert, wenn man mit Gamma anfängt und dann Tau aufruft. Dann machen wir es jetzt andersrum, fangen mit Tau an. Das heißt, ich beginne mit einem Element des Faktorrings oder des Körpers Z modulo P mal Z. In dieser Form, P mal Z plus A, ich nenne das Element A, bilde mit Tau ab und kriege dann hier so ein Element aus L, wo ich A mal die 1 des Körpers aufaddiert habe. Jetzt merke ich mir dieses A, denn das ist das A, was ich brauche, wenn ich jetzt Gamma anwenden möchte. Dann merke ich mir, ich habe die 1 des Körpers A mal aufaddiert. Mit Gamma abzubilden heißt, dass ich dann P mal Z plus A bilde. Und das ist das Element, mit dem ich vorher angefangen habe. Deswegen sind die beiden hintereinander Ausführungen von Gamma und Tau, egal wie rum, immer die identische Abbildung. Und Tau ist beliebt. Und danke, ich habe immer Spaß, mich spontan neue Beweise einfallen zu lassen. Wenn es also jetzt auch noch ein Homomorphismus ist, dann ist es unser gewünschter Isomorphismus und dann folgt irgendwie alles. Und dann gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Man kann sich die Homomorphie-Eigenschaften überlegen, wobei ich finde, dass man die auch sieht bei Tau. Man könnte sich die überlegen und könnte dann sagen, ach so, und dann kopieren wir die Körpereigenschaften von Z modulo P mal Z mit dieser Abbildung rüber nach L und kriegen so, dass L ein Körper ist. Das machen wir aber nicht. Wir überlegen uns tatsächlich nochmal zu Fuß, auch weil man da was lernt, wie man für die Elemente aus L, die nicht Null sind, ein multiplikatives Inverses tatsächlich konstruieren kann. Wir benutzen diese Abbildung, um eine Konstruktionsvorschrift zu basteln. Das ist der letzte Schritt im Beweis, dann sind wir fertig. Wie gesagt, ich finde, dass man die Verträglichkeit mit Addition und Multiplikation sehen kann bei Tau. Und wenn Sie es sehen wollen, ist jetzt der Moment zu sagen, ich möchte es sehen. Eine Eigenschaft, beide Eigenschaften. Ich kann es mal anschreiben. Das ist immer noch Fortsetzung auf dem Weg. Wer möchte da irgendwas sehen? Ja, was möchten Sie sehen? Verträglichkeit mit Plus und Mal.
So viel wie möglich.
So viel wie möglich. So viel wie möglich. Boah, da rufen jetzt die Kobolde in meinem Kopf, Challenge accepted. Nein, haltet die Klappe. Nicht Challenge accepted. Machen wir dazu was. Also Verträglichkeit und Plus bedeutet ja, dass ich zwei Elemente aus Z und Ufema Z hernehme. Sei also PZ plus A, PZ plus B aus Z und PZ. Und jetzt muss ich für den Fall, dass A plus B aus der Menge 0 bis P minus 1 rausfliegt, mir jetzt dafür wieder einen Vertreter in dieser Menge schnappen. Sei C aus 0 bis P minus 1 so, dass PZ plus A plus B das gleiche ist PZ plus C. Und dann rechnen wir los. PZ plus A plus, dieses Plus ist jetzt das Plus im Faktoring, Z modulo P mal Z. PZ plus B, das ganze abgebildete Tau ist, naja, ich rechne erstmal hier unten aus, PZ plus A plus B, das ersetze ich dann aber direkt durch PZ plus C, das C habe ich mir extra so gewählt, dass ich das hier habe, so. Da das in der richtigen Menge liegt, weiß ich jetzt, wie ich Tau anwenden muss, nämlich indem ich die 1 des Körpers 10 mal aufaddiere. Und wenn ich andersrum angefangen hätte, PZ plus A, Tau, plus PZ plus B, Tau, das ist jetzt ein anderes Plus. Das Plus hier hinten war das Plus im Faktoring Z modulo P mal Z, also Addition von Restklassen. Das Plus, was ich hier benutze, ist das Plus im Bild, also in der Menge L, die ja bezüglich Plus schon eine Untergruppe ist, das heißt, da weiß ich, ich kann in L addieren, fliegt nicht raus, bla bla bla. Was passiert hier? Da habe ich jetzt die 1 des Körpers A mal aufaddiert plus 1 des Körpers B mal aufaddiert. Und jetzt wird es interessant. Möglichkeit 1, A plus B war sowieso kleiner gleich P minus 1. Dann addiere ich ja einfach die 1 so oft auf und bin immer noch in der Menge L. Möglichkeit 2, a plus b ist zu groß. Das heißt, dass ich dann hier irgendwie p mal das 1. Element aufaddiert habe und dann eventuell noch öfter. Und dann kürzt sich das weg. Also da habe ich dann einmal die 0 des Körpers stehen und dann bleiben noch 1 übrig. Wie viele bleiben übrig? Was ist die richtige Anzahl, die ich jetzt da hinschreiben muss, damit ich sehe, dass ich in der Menge L bin? Das ist genau dieses c. Deswegen habe ich mir das ja so hergenommen. Das ist dasselbe, als wenn ich die 1 des Körpers c mal. Das heißt, es kommt wirklich in beiden Händen dasselbe raus. Und mit der Multiplikation macht man es auch.
Ja? Mit dem C ist es dann, also kommt nicht mehr die Frage, wie viel mal P erreicht wurde. Es ist
klar, nee, man nimmt einfach in dieser Menge von vorgeschriebenen Resten, da schnappt man sich. Oder da gibt es nur eine Möglichkeit. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn P 5 wäre und ich hätte 3 und 4 als Repräsentanten, dann wäre ich ja bei der 7 außerhalb der Menge von Resten, die ich mir hergenommen habe. Aber es gibt auch nur eine Möglichkeit, welcher Rest, der quasi zu 7 passt, also die gleiche Restklasse repräsentiert, in dieser Menge vorkommt, nämlich 2. Das heißt, es ist immer klar, wenn ich hier addiert habe, was das richtige C ist. Und das ist auch das C, was ich hier hinten herausbekomme, wenn ich nämlich hier, im Fall, dass ich zu groß bin, P mal die 1 des Körpers aufaddiert quasi wegnehme, denn da kommt ja 0 raus, wegen Charakteristik P, und dann bleibt das übrig. Und es passiert nur einmal. Es kann nicht mehrfach passieren, denn wenn ich nur 2 Sachen addiere, dann kann ich höchstens sozusagen einmal rausfliegen aus der Menge, also um 5 zu groß sein, aber ich kann jetzt nicht sonst wo landen, sodass ich das irgendwie mehrfach machen muss. Und selbst wenn, wäre es egal. Es ist immer eindeutig, hier so ein C zu finden. So, und bei der Multiplikation genauso. Jetzt könnten wir sagen, fertig, denn wir haben jetzt eine Menge mit P-Elementen, auf der wir über so eine bijektive Abbildung, die sich mit den Verknüpfungen im Körper verträgt, quasi eine Körperstruktur so draufschieben können. Und dann ist es ein Teilkörper, der hat P-Elemente, also ist der Primkörper. Und sowieso automatisch dann isomorph zu Z-Modulo PZ, weil aus diesem Tau dann einfach ein Körper isomorphismus wird. Da könnte ich das jetzt also stehen lassen. Zur Veranschaulichung finde ich aber diese Idee mit den Inversen, mit den multiplikativen Inversen für alles, was nicht 0 ist, gar nicht schlecht. Das würde ich jetzt gerne noch dazu schreiben. Trotzdem vorher ein Satz. Vermöge Tau L zu einem Teilkörper von K, also L gleich K0 und Tau wird ein Körperisomorphismus. Trotzdem einfach noch zum Spaß, wie kriege ich Multiplikative Inverse? Natürlich nur für Elemente, wo es Sinn ergibt, also für Leute, die nicht 0 sind. Ja.
Was soll das für Möge Tau L zu einem Körper von K bedeuten? Also, was soll das für Möge?
Indem ich Tau anwende und die Tatsache, dass Z modulo P mal Z ein Körper ist, schiebe ich quasi die Struktur, also sowas wie eine Additionstabelle, eine Multiplikationstabelle von Z modulo P mal Z, rüber mit Tau auf L. Ich habe eine Bijektion, das heißt, ich habe eine 1:1 Beziehung zwischen den Elementen und ich habe eine Verträglichkeit mit den beiden Körperverknüpfungen. Das heißt, die habe ich dann automatisch auf der anderen Seite auch, wenn ich einfach anpasse, wie die Bilder verknüpft werden. So kommt eine Körperstruktur zustande. Das ist damit gemeint. So, Vermöge Tau, indem ich Tau anwende und die Multiplikation und Addition entsprechend definiere, wird aus L ein Körper. Ich schiebe einfach alles rüber. Deswegen war sinnvoll, vorher einmal kurz zu überlegen, ob man die Homomorphie-Eigenschaft hat, denn dann ergibt es Sinn. Und dann kann man es auch wirklich so machen und muss jetzt nicht nochmal zu Fuß nachweisen, dass L ein Körper ist. Aber wie schon gesagt, ich finde ganz erhellend nochmal zu sehen, dass man auch wirklich eine multiplikative Inverse konstruieren kann. Da benutzen wir auch die Abbildung Tau. Und zwar machen wir das so. 2L aus L und 0. Dann finde ich, jetzt bin ich wieder in der Sprache der Algebra 1, also bei Kongruenzrechnung, jetzt finde ich ich mach's anders. Dass L aus L kommt ohne 0 bedeutet ja, dass ich das Element L schreiben kann als 1 des Körpers so und so oft aufaddiert und dieses so und so soll jetzt einen Namen kriegen. Also wie oft ich da das Einzelelement aufaddieren musste, um auf L zu kommen. Sei L so und sei L 0 aus L 0 bis P minus 1. In Wirklichkeit brauche ich die 0 gar nicht. So, dass L genau die 1 des Körpers L 0 mal aufaddiert ist. Was ist dann der Fall, wenn wir jetzt auf Tau schauen? L0 kommt hier aus der richtigen Menge, das heißt, ich kann mir P mal Z plus L0 anschauen. Das ist ein Element in dem Körper, Z mal P mal Z. Und wenn ich darauf Tau anwende, kommt genau L0 mal das Einzelelement aufaddiert raus, also genau L. Dann ist P mal Z plus L0 abgebildet mit Tau genau unsere Zahl für unser Körperelement. Genau so habe ich mir das quasi hergebastelt, dass ich das habe. Und jetzt werde ich das benutzen. Ich werde jetzt nämlich einfach rückwärts denken. Ach so. Wenn ich also so ein Element aus L habe, dann finde ich ein Urbild unter Tau im Körper Z modulo P mal Z. Das ist nicht 0, hat also im Körper Z modulo P mal Z ein multiplikatives Inverse. Und das schnappe ich. Sei A0 aus der Regel 0. So, dass P mal Z plus A0 das eindeutig bestimmte multiplikative Inverse ist von P mal Z plus L0 im Körper Z modulo P mal Z. Ich werde es versuchen. nochmal, das 1-Element in dem Körper ist PZ plus 1. Multiplikativ zueinander invers zu sein heißt also, dass bei Multiplikation die Vertreter sich zu 1 Modulo P jedenfalls multiplizieren. Und jetzt sage ich, aha, das kann ich benutzen. Ich nehme einfach jetzt dieses Kärchen hier, bilde mit Tau ab und das ist mein multiplikatives Inverses in L. Seit A, das Bild von 4 mal Z plus A0 und dann Tau. Und ich behaupte, das tut's. Rechnen wir einfach nach. Tafel da irgendwie nicht so. Kann man das hinten noch gut lesen, auch wenn da diese weißen Pfeile sprungen sind? Geht das? Okay, danke. Wo war ich? Ich wollte zeigen, dass L mal A das einzige Element des Körpers ist, glaube ich. Ne? Ich habe behauptet, wir finden jetzt ein Element, was zu L multiplikativ invers ist. Ja.
Um sicher zu sein, PZ plus A mal PZ plus B ist gleich PZ plus A mal B.
Richtig. Genau so. Und genau das komme ich jetzt auch. A mal L ist nämlich jetzt, wir setzen alles ein, 4 mal Z plus A0 Tau mal B mal Z plus L0 Tau. Da habe ich einfach nur alles eingesetzt. Jetzt verwende ich das Tau in Homomorphismus ist. Und das also egal ist, ob ich zuerst mit Tau abbilde oder zuerst multipliziere. Und dann kommt das, was Sie gerade gesagt haben. Multiplikation im Factoring. Dann habe ich da stehen PZ plus A0 mal L0 Tau. Aber von da oben weiß ich, dass PZ plus A0 mal L0 PZ plus 1 ist. Naja, und Tau bildet das 1-Element des Faktorings auf das 1-Element von L, weil ich ja dann einfach nur die 1 des Körpers einmal hinschreibe. Das war's. Das 1-Element von K ist dasselbe wie das 1-Element von K0. Und jetzt haben wir nicht nur gezeigt, dass diese Menge L, die wir uns am Anfang so intuitiv hingebastelt haben, der Primkörper K0 ist, sondern wir haben auch ein bisschen verstanden, wie die Verknüpfung da funktioniert. Und dass man wirklich auf ganz natürliche Art und Weise da eine Kopie kriegt von Z modulo P. Ich denke, dass das auch einer der Gründe ist, warum da häufig, wenn man so guckt in Büchern oder in Vorlesungsskripten, warum dann da bei der Notation nicht so damit umgegangen wird, wie ich das hier mache, sondern dann werden einfach in diesen abstrakten Körpern manchmal die Elemente auch 1, 2, 3 und so genannt. Und dann meinen die halt bei der 3 zum Beispiel die 1 des Körpers 3 mal aufaddiert. Falls ich nicht so gut zu verstehen bin, tut es mir leid. Hier geht ab und zu Kram übers Mikro. Hier wahrscheinlich sowieso, aber am Video. Es gibt nicht so viel mikrokompatible praktische Kleidung, die ich auch noch mag. So, Satzung 2. Yay! Was für Fragen haben Sie, bevor wir jetzt innerhalb des Themas Körper so ein bisschen die Spur wechseln und uns andere Sachen angucken? Okay, dann schauen wir, was passiert als nächstes? Als nächstes gucken wir uns Körpererweiterung an. Jetzt kommen erstmal ganz viele Definitionen. Ich mache jetzt schon mal so ein Beispiel-Schmierzettel auf. Körpererweiterung. Klassisches Thema, ich habe einen Körper, zum Beispiel Q, will da irgendwie rumrechnen, will Gleichungen lösen, Nullstellen von Polynomen finden, was auch immer und merke, ups, ich komme an Q nicht weiter, ich brauche irgendwie mehr Zahlen. Ja, was mache ich? Mehr Zahlen finden oder basteln oder So zum Beispiel kann man motivieren, warum man sich Körpererweiterung anschaut. Und eine Körpererweiterung ist erstmal nichts anderes als ein Paar von zwei Körpern, die heißen jetzt L und K. Und dann schreibe ich L über K, so spricht man das aus, also L/K, das bedeutet L über K. Und wenn ich L über K sage, dann steckt da irgendwie schon drin, dass das L oben ist, also größer, das heißt K ist ein Teilkörper von L, so ist es zu verstehen. Und das wird nicht so vorkommen, dass man das mit Faktorgruppen verwechseln könnte oder so, sondern wenn das da so steht und wenn es um Körper geht, dann ist damit immer eine Körpererweiterung gemeint. Okay? Zum Beispiel ist R über Q eine Körpererweiterung, denn Q und R sind Körper und Q liegt im R. Fertig. C über R ist auch ein. So, bisher nicht besonders spannend. Jetzt machen wir aus dem großen Körper einen Vektorraum über den kleinen, indem wir vergessen, dass man alle Elemente des großen Körpers multiplizieren kann miteinander. Wir erlauben einfach nur die Multiplikation, bei der links ein Element des kleinen Körpers steht und rechts irgendwas. Dann ist das so, als würden wir die Elemente aus dem kleinen Körper als Skalare benutzen, wie bei einer Skalarmultiplikation bei Vektorräumen. Und so kann ich mich dann fragen, zum Beispiel, ob es eine Basis gibt, also Elemente aus dem kleinen Körper, die so sind, dass ich durch das Bilden von Linearkombinationen alle Elemente des großen Körpers L erzeugen kann. Entschuldigung, die Basis ist keine Teilmenge des kleinen Körpers, die Basis ist eine Teilmenge des großen Körpers. Eine, viele Basen, endlich, unendlich, keine Ahnung. Aber die Frage ist ja erstmal, ob es sowas überhaupt gibt. Naja, ich kann ja einfach alle Elemente aus L nehmen. Also klar gibt es sowas. Die Frage ist nur, welche Dimension hat dann der große Körper über den kleinen, wenn ich den so als Vektorraum auffasse? Und das ist jetzt eine interessante Frage. Und weil das interessant ist, kriegt das einen Namen. Indem wir also einen Teil der Multiplikation vergessen und den großen Körper als Vektorraum über den kleinen auffassen, kriegen wir eine Dimension. Und diese Dimension nennen wir den Erweiterungsgrad des großen Körpers über den kleinen. Und es gibt eine Bezeichnung dafür, die ist klassisch. Man nimmt eckige Klammern, man schreibt den großen Körper nach links, den kleinen Körper nach rechts und einen Doppelpunkt. Und wenn Ihnen das jetzt bekannt vorkommt, Sie denken, ist ja so ähnlich wie der Index von Untergruppen. Genau, ist auch kein Zufall. Es gibt sogar Literatur, wo beide Bezeichnungen identisch sind. Das mache ich nicht. Ich mache hier diese eckigen Klammern bei den Körpern und bei den Untergruppen und beim Index mache ich nur senkrechte Striche. Aber dass das so ähnlich aussieht, ist überhaupt kein Zufall. So, man könnte sich also zum Beispiel fragen, welchen Erweiterungsgrad hat C über R? Dann würden wir uns also das hier angucken. Und vielleicht haben wir eine Idee. Fallen Ihnen komplexe Zahlen ein, die so sind, dass man daraus mit Koeffizienten aus R alle komplexen Zahlen basteln kann, im Sinne einer, zumindest eines erzeugenden Systems, und dann können wir gucken, ob wir sogar eine Basis finden. Ja?
1 und i zum Beispiel.
1 und i, wir gucken mal. Das sind erstmal komplexe Zahlen, das heißt, die kommen aus dem richtigen Vektorraum. Und ja, es stimmt. Ich kann ja alle komplexen Zahlen schreiben als a plus b mal i, wobei a und b reelle Zahlen sind. Das heißt, indem ich das als Basiselemente auffasse und dann die anderen Elemente a und b als Koeffizienten aus dem Grundkörper, kriege ich im Sinne der Linearkombination wie in der linearen Algebra alles. Ah, okay, ich habe eine Basis mit zwei Elementen gefunden. Kleiner wird es übrigens nicht. Also ich muss irgendwas dazu nehmen. Es reicht nicht, nur die 1 oder irgendwas aus R zu nehmen. Ich brauche was für den Imaginärteil. Aber genauso würde es auch nicht funktionieren, wenn wir nur i nehmen. Denn es gibt keine reelle Zahl, die so ist, außer 0, dass wenn ich die mit i verknüpfe, etwas Reelles rauskommt. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mindestens zwei Elemente und jetzt haben wir gesehen, zwei reichen. Also ist das wirklich eine Basis. Der Reichungsgrad ist also 2 und die Begründung ist, denn diese Menge, die hier steht, ist eine R-Basis von. Wir sehen also, man kann wirklich auch Erweiterungsgrade ausrechnen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. So ein Erweiterungsgrad kann endlich sein oder unendlich, genauso wie in der linearen Algebra Dimensionen von Vektorräumen halt endlich oder unendlich sein können. Und die Erweiterung heißt endlich, wenn der Erweiterungsgrad endlich ist und unendlich, wenn er unendlich ist. Hier haben wir ein Beispiel für eine endliche Erweiterung. Das ist übrigens eine unendliche Mannschaft. Weiter geht's. Ein Element aus dem großen Körper heißt algebraisch über den kleinen Körper, genau dann, wenn Folgendes erfüllt ist, jetzt wird es interessant, es muss möglich sein, ein vom Nullpolynom verschiedenes Polynom zu finden, mit Koeffizienten aus dem kleinen Körper, was das Element als Nullstelle hat. So, alle Elemente aus dem Grundkörper sind also zum Beispiel algebraisch über den Grundkörper, da nehme ich als Polynom einfach x minus das Element. Und das tut es. Das ist nicht das Nullpolynom, hat es als Nullstelle. So. Machen wir es ein bisschen interessanter. Wurzel 2 aus R und die Frage, ob das algebraisch ist über Q. Also etwas aus dem großen Körper und die Frage, ist das algebraisch über den kleinen. Jetzt müssen wir also gucken, finden wir ein Polynom mit Koeffizienten aus Q, so dass, wenn ich da Wurzel 2 einsetze, 0 rauskommt, aber das Polynom selber darf nicht das Nullpolynom sein. Haben wir eine Idee? Ich sehe schon einige Leute rechnen, das ist gut. Ja?
x² - -1.
Naja, fast. Ja. Das ist ein wunderschönes Polynom, das nicht das Nullpolynom ist, das Koeffizienten aus Q hat und wo Wurzel 2 tatsächlich eine Nullstelle ist. Deswegen ist Wurzel 2 algebraisch über Q. Was ist mit dritte Wurzel 5? Das ist auch eine reelle Zahl. Ist die algebraisch über Q? Benedikt muss auch ein Polynom sagen. Haben Sie ein Polynom für mich? x²-5. Ja, das ist ein schönes rationales Polynom, nicht das Nullpolynom. Und wenn ich da das Ding einsetze, wunderbar. I. Diesmal sind wir außerhalb von R. Diesmal sind wir in der Körpererweiterung C über Q. Das ist auch eine. Und ich frage, ob I algebraisch ist über Q. Und über R kann man sich natürlich auch. Haben Sie da eine Idee? Ja.
x² + 1.
Das tut's. Sehr schön. Okay. Machen wir es ein bisschen interessanter. I ist algebraisch über Q. Und alle Elemente aus Q sind auch algebraisch über Q. Da sind wir uns einig, oder? Jetzt kombiniere ich. 1 + i. Also viel einfacher geht es nicht, ne? i + 1, 1 + i. Das heißt, ich nehme 2 algebraische Elemente und bilde einfach nur die Summe und möchte wissen, ob das algebraisch ist. Wenn die Welt irgendwie in Ordnung ist und algebraische Elemente irgendwie eine schöne Struktur haben, dann sollte das doch wohl gehen. Oder? Ist das zu naiv? An welches Polynom denken Sie? Haben Sie irgendeine Idee? Vielleicht geht es in der Linie und Sie sehen das und denken, ich habe überhaupt keine Lust, bei einem Polynom zu suchen. Ja. Sagen Sie euch, was Sie für den haben, ja?
x + 1 Quadrat, also ein x + 1 in Klammern, Quadrat gleich, also +1.
So?
+1 noch jetzt.
+1. Okay, dann rechnen wir das mal kurz aus, damit es irgendwie schöner aussieht. Das wäre x² + 2x + 3. Richtig? Nee, +2.
Ja, x - 1.
Genau.
Ja. Aber man könnte das auch jetzt gleich, wenn man es 0 setzt, würde man sozusagen die 1 rüberziehen. Also, und dann hätte man x - 1,
ja.
-1.
Genau, man kann durch Einsetzen sehen, dass das geht. Will jemand sehen, wie man aus was kommen kann? Also, angesichts dessen, dass wir für i ein quadratisches Polynom gefunden haben, mit dem es funktioniert, würde ich bei 1 + i auch erstmal das Quadrat ausrechnen und gucken, was passiert. 1 + i² = 1 + 2i - 1, also 2i. Und genauso kommt man nämlich auf die Idee, dass man hier so einen -2-Vorfaktor braucht. Und dann muss man nur noch hinpuzzeln, damit am Ende mit dem absoluten Wert ist. Und so kann man drauf kommen. Wollen wir das für alle möglichen Kombinationen von algebraischen Zahlen machen? Nein, natürlich nicht. Nein, wir wollen natürlich, falls es überhaupt stimmt, dass die Summe von algebraischen Zahlen eine algebraische Zahl ist, dann wollen wir da natürlich ein abstraktes Argument haben und natürlich nicht jedes Mal solche Polynome suchen. Das ist ja ganz schrecklich. Wir brauchen also irgendwas, als Alternative für die Definition von algebraisch sein, irgendwas anderes, womit wir arbeiten können, damit wir Struktur in die Menge der algebraischen Elemente bringen können. So, das als Motivation für später. Es gibt Zahlen, die nicht algebraisch sind, zum Beispiel über Q, sowas wie Pi oder E oder so. Ist gar nicht so einfach, das zu zeigen. Macht Spaß. Und das sind halt die, für die man kein solches Polynom findet. Das sind die transzendenten Zahlen. Es gibt also algebraische und transzendente. Und das war's. Man ist entweder das eine oder das andere. Ja.
Hast du irgendwo gelesen, dass die Summe oder das Produkt, ist das dann algebraisch?
Ich glaube, E hoch Pi oder Pi hoch E oder so. Ja. Also es gibt total lustige Resultate der Form, hier ist was nicht algebraisches und hier ist was nicht algebraisches und jetzt kann man aber zeigen, abstrakt, dass irgendwas daraus kombiniertes algebraisch sein muss, weil. So. Gibt es total viel interessante Literatur, das macht wirklich Spaß. Ich meine es ernst, es macht wirklich Spaß. Und ich habe damals, das ist jetzt schon sehr lange her, 25 Jahre, da habe ich einen Seminarvortrag darüber gehalten, warum Pi algebraisch ist. Das Thema ist, also verfolgt mich schon lange. Und ich finde es auch schon immer schön. Es ist einfach schöne Mathematik, die da passiert. Okay, wir haben endlich algebraisch. Eine Erweiterung heißt algebraisch, genau dann, wenn jedes Element aus dem großen Körper algebraisch über den kleinen ist. Und die erste interessante Erweiterung, für die wir uns das fragen können, ist die hier. Ne? Also R bei Q brauchen wir gar nicht mit anfangen, da läuft ja sowas wie E und Pi und so rum. Aber bei C, bei R haben wir vielleicht eine Chance, denn die Zahlen oben, die aus C, die haben ja die Form A plus BI und bei 1 plus I hat es ja geklappt. Vielleicht klappt es ja bei A plus BI auch. Vielleicht haben wir keine Lust, das auszuprobieren, aber vielleicht ist da ja Hoffnung. Es wäre also schön, wenn man irgendwie schließen könnte aus, wenn die Körpererweiterung so und so aussieht und wir jetzt über gewisse Elemente schon wissen, dass sie algebraisch sind, dann kann man vielleicht für den ganzen großen Erweiterungskörper rausfinden, dass er algebraisch ist. Weiter geht's, indem wir nämlich Notation einführen, wie Körpererweiterungen von gewissen Strukturen oder einer gewissen Konstruktionsart aussehen. Zum Beispiel kann ich, wenn ich eine abstrakte Körpererweiterung habe, L über K, mir eine Teilmenge von L schnappen und sozusagen einen Körper konstruieren, der zwischen K und L liegt, der also K enthält, aber irgendwie auch noch dieses Zeug aus der Teilmenge von L. Jetzt möchte ich möchte, dass das, was dazwischen liegt, wirklich ein Körper ist, nicht einfach nur eine Teilmenge. Der soll aber auch nicht größer sein als nötig. Diese Idee haben wir jetzt schon häufiger gesehen, dass man irgendwas konstruiert und es soll nicht größer sein als nötig. Beispiel: Die Erweiterung könnte C über Q sein. Ich habe hier ein paar interessante Polynome rumlaufen. Die Nullstellen liegen aber teilweise außerhalb von Q. Und jetzt will ich die noch dazu nehmen. Das heißt, ich möchte Q haben und diese paar interessanten Nullstellen. Und jetzt einen möglichst kleinen Teilkörper von C, wo dieses Zeug drin liegt. Gibt es das? Erste Frage: Ja, klar. Man nimmt einfach alle Teilkörper, wo das Zeug drin liegt, und bildet den Durchschnitt. Dann hat man den kleinsten. Das geht, weil wir ja hier im Land der Körper sind. Und weil Durchschnitte von Teilkörpern Teilkörper sind. Es lebe algebraische Struktur. Und Notation dafür wäre, dass man jetzt den Grundkörper hinschreibt und dann dahinter in runde Klammern das ganze Zeug, von dem man halt wissen will, dass es in dem Zwischenkörper liegt. Dafür ist diese Notation da. Dafür haben wir dieses K-adjungiert U, so spricht man das aus. Wir haben also eine Teilmenge U von L und K-adjungiert U, also K in runden Klammern U, ist jetzt der Durchschnitt aller Teilkörper von L, die sowohl K enthalten als auch die Menge U. Und da ist genau die Idee, dass man nicht größer wird als nötig. Zum Beispiel könnte ich hier mir diese Leute schnappen und könnte Q, adjungiert I, Wurzel 2, dritte Wurzel 5 angucken. Das ist ein Teilkörper von C offensichtlich. Q liegt drin. Wie groß? Keine Ahnung. Also doch, ich habe Ahnung, aber wir haben keine Ahnung. Und Ziel dieser Theorie, die wir jetzt hier anfangen, so ein bisschen zu entwickeln, ist, solche Körper besser zu verstehen. Wo liegen die? Also wie groß ist dieser Körper jetzt im Vergleich zu Q? Ist der sehr weit weg oder ist der nah dran? Zum Beispiel. Das, was wir hier sehen, ist ein Beispiel für eine endlich erzeugte Erweiterung, denn ich habe hier endlich viele Elemente, die ich damit rannehme. Ich könnte aber zum Beispiel auch sowas machen wie: Q adjungiert die Menge aller Wurzeln auf Primzahlen. Dann sind das erstmal unendlich viele Elemente, die ich daran adjungiere. Und die Frage ist, geht es auch mit endlich vielen und den Rest kann ich basteln oder nicht? Im ersten Fall wäre es dann trotzdem eine endliche, also eine endlich erzeugte Erweiterung, im zweiten Fall nicht. Also wie in der linearen Algebra. Endlich erzeugt heißt, es gibt ein endliches Erzeugungssystem. Okay, und Vorsicht, wenn Sie eine Körpererweiterung gegeben haben, K atom gibt U und die Menge U ist unendlich, heißt das nicht, dass die Erweiterung deswegen nicht endlich erzeugt sein kann. Vielleicht ist U einfach nur viel zu groß. Zum Beispiel könnte man ja C über R schreiben als R addiert alle komplexen Zahlen. Warum nicht? Aber das ist offensichtlich viel zu viel. Man kommt mit viel weniger aus. In Wirklichkeit ist das eine endlich erzeugte Erweiterung. Erweiterungsgrad 2. Ja.
Aber dieses Beispiel Q atomiert I durch 2 durch 5. Das ist ja jetzt. Also damit ist doch die Menge von Q plus diese Elemente.
Nee, das ist im Allgemeinen ja kein Körper.
Ja, okay.
Ja, also einfach nur Q zu nehmen und dann diese Elemente mit dazu, ja, so als Teilmenge, das reicht nicht, denn man muss ja auch noch addieren, multiplizieren, sonst was. Deswegen steht das da so verklausuliert. Man muss sich alle Teilkörper von C angucken, in denen dieses Zeug liegt. Und dann den Durchschnitt darüber bilden, dann kriegt man den kleinsten. Und wie der aussieht, das weiß man im Allgemeinen erstmal nicht. Denn dafür müsste man eine Basis finden. Wenn der Erweiterungsgrad endlich ist und man so eine endliche Basis hinschreiben kann, die irgendwie schön ist. Und man kann das hier, aber noch wissen wir nicht genug, um das zu tun. Ja, da passiert ein bisschen was. Das ist sehr interessant und ist auch eine alte Theorie, bei der sich viel verändert hat. Wenn man jetzt guckt in alte Bücher, wie manche Sachen da dargestellt wurden und wie da gerechnet wurde, und wenn man das dann vergleicht heute mit modernen Vorlesungen, das ist sehr cool. Und man kann inzwischen auch einiges am Computer machen, das war auch nicht immer so. Ja.
Also wäre es richtig oder falsch zu sagen, dass diese, also Q in Klammern, also Q adjungiert die Wurzel 2 und dritte Wurzel 5, sozusagen alle lineare Kombinationen.
Das ist falsch, also meine. Ja. Also zu glauben, dass man die Elemente dieses Körpers bekommt, indem man einfach alle rationalen Vielfachen von I und Wurzel 2 und dritte Wurzel 5 irgendwie kombiniert linear, ist zu kurz gedacht. Das ist es nicht. Im Allgemeinen ist es falsch. Im Allgemeinen braucht man mehr. Ja gut, toll, dass Sie so neugierig sind und dass wir da so viel noch nicht wissen. Das heißt, wir haben noch was zu tun. Das ist gut. Uns wird ja sonst langweilig. Das nächste, was da steht, ist ein Spezialfall von endlich erzeugt. Nämlich der Spezialfall, dass ein Element reicht. Hier zum Beispiel bei C über R, da haben wir den Erweiterungsgrad 2 und wir haben eine Basis mit 2 Elementen. Aber ich behaupte, dass das eine einfache Erweiterung ist. Ein Element reicht. Vielleicht sehen Sie das ja. Können Sie C schreiben, weil es R adjungiert ein einzelnes Element? Fällt Ihnen da was ein? Ja, sagen Sie mal, welches?
Nur I.
Nur I, genau. Denn der kleinste Teilkörper von C, der R enthält und I, enthält natürlich auch die Zahl 1. Und deswegen unsere Basis. Und deswegen kommt alles raus, ganz C. Ja. So. Das waren erstmal ganz viele Wörter. Wo brauchen Sie noch mehr Beispiele oder noch mehr Kontext? Bei diesen ganzen neuen Wörtern, die jetzt kamen. Oder vielleicht auch Motivation. Wobei ich dachte, ich hätte jetzt zwischendurch schon ganz viel motiviert, aus Versehen, aber muss ja nicht so sein. Gut. Niemand will mehr Beispiele erstmal? Motivation und Kontext scheinen okay zu sein. Dann gucken wir uns das erste Resultat an. Das ist eigentlich lineare Algebra, was wir da jetzt machen. Warum? Ja, weil im sogenannten Gradsatz steht, dass man den Grad einer großen Körpererweiterung ausrechnen kann, wenn man einen Körper dazwischen hernimmt und dann die einzelnen Erweiterungsgrade multipliziert. So, einigermaßen naheliegend vielleicht, weiß ich nicht. Würde also bedeuten, dass wenn man jetzt so diese drei Körper hat, also so K, dann L, dann A. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier eine Erweiterung hat vom Grad 2, könnte ja sein, so wie zum Beispiel C über R, und dann hat man darüber nochmal eine größere Erweiterung, zum Beispiel mit Grad 5, könnte ja sein, dann wüsste man, dass der große Erweiterungsgrad 10 ist. Man wüsste also, dass man da eine Basis mit 10 Elementen braucht, um den als Vektorraum, den großen als Vektorraum über den ganz kleinen darzustellen. Der Beweis des Gradsatzes gibt uns sogar eine Idee, wie man so eine Basis anbasteln kann. Das machen wir jetzt. Wenn da irgendwas unendlich ist, dann ist es langweilig, oder? Also in dem Moment, wo der Erweiterungsgrad von L über K unendlich ist, ist klar, dass wenn ich dann noch größer werde, der Erweiterungsgrad immer noch unendlich sein muss und umgekehrt. Das heißt, der Satz ist eigentlich nur dann interessant, wenn die Erweiterungsgrade alle endlich sind. Sonst ist klar, das stimmt. Dann geben wir dem nochmal einen Namen, den Erweiterungsgrad. Die sind übrigens immer mindestens 1. Das ist anders als bei Vektorräumen. Es gibt ja auch Vektorräume der Dimension 0. So ein Erweiterungsgrad im Land der Körper kann niemals 0 sein. Wenn Sie Lust haben und Kapazitäten, dann denken Sie drüber nach. Sie können mich gerne später fragen. Der Erweiterungsgrad von A über L soll N heißen. Und der Erweiterungsgrad von L über K soll N heißen. Der Erweiterungsgrad war doch nach Definition die Dimension des großen Körpers aufgefasst als Vektorraum über den kleinen. Dimension ist nichts anderes als Anzahl der Vektoren in einer Basis. Also weiß ich jetzt, dass ich eine Basis finde von A über L mit n Elementen und ich finde eine Basis von L über K mit m Elementen. Und dann kann ich die aber hinschreiben und irgendwie sinnvoll bezeichnen. Ich nenne sie wirklich B. Ach stimmt, weil man an der Tafel sonst manchmal nicht unterscheiden kann, was ein L ist und was ein Index ist oder so. Und B1 bis Bm eine. Ach so, das ist übrigens nicht Element, sondern eine Teilmenge. Das ist eine Teilmenge von A und soll eine L-Basis für A sein. Und das hier ist eine Teilmenge von L. Und das soll eine K-Basis. Stimmt, ich vergesse immer, dass Sie ja nicht alle bei mir lineare Algebra gesagt haben. Ist jemandem nicht klar, was ich meine, wenn ich sage L-Basis für A oder K-Basis für L? Also, generell, stimmt, ich hätte es viel früher sagen können. Wenn ich komisches lineare Algebra-Zeug quatsche, was Sie nicht verstehen, dann bitte gleich nachfragen, denn ich tue die ganze Zeit so, als hätten Sie das alles bei mir gelernt, aber haben Sie ja teilweise gar nicht. Das heißt, Sie kennen das bestimmt alles, aber vielleicht anders, ne? Mit anderen Notationen oder so. Dann bitte nachfragen. Sobald irgendwas, was ich erzähle, nicht so viel Sinn ergibt, in der Hinsicht, dann bitte nachfragen. Bevor ich jetzt noch mehr Zeug hinschreibe, möchte ich darauf hinweisen, dass wir mit all diesen Elementen rumrechnen können, so wie wir das in Körpern machen. Wir können addieren, multiplizieren, wenn Leute nicht null sind, können wir Inverse bilden und so, das geht hier alles. Denn über allem schwebt der riesige Körper A, in dem alles stattfindet. Alle Elemente, die wir jetzt hier basteln, leben im Körper A, da können wir rechnen. Deswegen müssen wir uns nie Gedanken darüber machen, ob irgendwelche Rechnungen erklärt sind oder definiert sind. Los geht's. Für jedes I aus 1 bis N sei C, I, J definiert als B, I mal A, J. Lebt im großen Körper A. Und dann sei C die Menge all dieser C, I, J. Wobei, ach, das nervt mich jetzt schon. Wobei I aus der Menge 1 bis M kommt, denn das ist der Laufindex für die Bs. Und J aus der Menge 1 bis N, denn das ist der Laufindex für die As. Für diese Indexgeschichten hätte ich immer gern so einen Tafelstempel. Weil einmal so das draufhaut, wenn man es so oft schreiben muss. Wenn Ihre Intuition jetzt sagt, C hat die richtige Größe, das ist doch bestimmt eine Basis für L, für A oder K, ja, nein. So, Leute, das zeigen wir es einfach nur. C ist eine K-Basis für A. Das zeigen wir jetzt. Und daraus folgt alles, denn offensichtlich liegen in C N mal M Elemente. Das heißt, die Größe stimmt. So, Doppelpunkt, denn das zeigen wir jetzt. Und das machen wir so richtig zu Fuß. Zu einer Basis gehören zwei Eigenschaften. Man muss den Vektorraum erzeugen und man muss eine linearunabhängige Menge sein. Beginnen wir doch mal mit der Erzeugniseigenschaft. Erzeugniseigenschaft. Dafür brauche ich irgendein Element aus A. Sei also D aus A beliebig. So, lineare Algebra. Wenn ich ein Vektor bin, aus einem Vektorraum, und wenn da irgendwo eine Basis rumläuft, dann kann ich dargestellt werden mit Hilfe dieser Basis als Linearkombination. Los geht's. D kommt aus dem Vektorraum A über L. Hier steht eine L-Basis für A, also kann ich D mit Hilfe dieser Basisvektoren hinschreiben. Was mache ich das? Dann brauche ich irgendwelche Koeffizienten aus L. Die kriegen jetzt noch Namen. L1 bis Ln. L1 bis Ln aus L, so dass man A schreiben kann als Summe, I läuft von 1 bis N. Ah, jetzt habe ich hier so viele I's und J's. Das ist nicht gut, ich mache es mal kurz explizit. Das heißt, ich kann D schreiben als L1 mal A1 plus und so weiter Ln mal gut, dann vergesse ich mal kurz die linke Seite und gucke die rechte Seite an. Da stehen diese Ls, die kommen aus L. Und dann stehen da diese Basisvektoren A1 bis An. Soweit so gut. Die Ls kommen aus L. L ist ein Vektorraum über K. Wir haben eine Basis für den Vektorraum L über K, nämlich die Bs. Ich kann also jetzt für jedes dieser Ls mir eine Darstellung hinschreiben mit Hilfe der Basis B1 bis Bm. Und das mache ich. Und jetzt brauche ich meine Notizen. Für die Körperelemente jetzt sein bla bla bla. Genau, die Leute heißen jetzt KJ1 bis KJM für jedes J. Aus der Länge 1 bis N. K, was habe ich gesagt? J1 bis K, kleines K, JM. Die seien jetzt so. Aus dem Grundkörper K, dass, wenn ich jetzt das entsprechende LJ hernehme, ich das mit diesen Koeffizienten und den Bs darstellen kann. Schreibe ich auch wieder aus. So, bisher passt alles. Jetzt müssen wir nur noch hingucken. Ich nehme mir D, ich setze für die Ls diese Kombinationen ein, und dann kriege ich immer irgendein Element aus K und irgendeine Kombi aus einem B mit einem A. Und die Kombis der Bs und A sind ja genau die Elemente C, J. Also liege ich hier insgesamt im Erzeugnis von C über dem Grundkörper K. So sieht's
sehen, wir uns einsetzen. Das Einsetzen mache ich jetzt nicht, sondern das habe ich gerade gesagt. D liegt im K-Erzeugnis der Netz. Und das ist ja das, was es bedeutet, ein Erzeugnissystem zu sein. Es muss möglich sein, jeden Vektor damit darzustellen. Wir haben uns einen beliebigen Vektor aus A hergenommen und haben ihn dargestellt. Das war die Erzeugniseigenschaft. Und jetzt kommt die lineare Unabhängigkeit. Wie ging das noch? Lineare Unabhängigkeit. Ich schnappe mir den Nullvektor und schreibe den als Linearkombination in meine erzeugende Menge, von der ich hoffe, dass es eine Basis wird. Und dann muss ich zeigen, dass die einzige Möglichkeit, wie das geht, die ist, dass alle Koeffizienten in der Linearkombination 0 sind. Okay. Brauchen wir auch wieder Buchstaben. Für alle i aus 1 bis, muss ich das richtig machen hier, 1 bis m. Sei die Koeffizienten, nenne ich jetzt wieder so hier, klein k aus groß K, weil die alleine kommen. Denn es geht ja um eine Basis für a über k. Das heißt, dass wir auch bei der linearen Unabhängigkeit Koeffizienten aus dem ganz kleinen Körper k hernehmen müssen. Es sei also k i j aus k. Ich den Nullvektor, ja, was ist der Nullvektor? Das ist einfach die Null im Körper A. Und diese drei Körper liegen ineinander, die haben alle die gleiche Null. Aber ich mache es jetzt einmal richtig plakativ, 0a. Und das schreibe ich jetzt als Summe über die i und j, so wie sie halt sinnvoll sind, über die k, i, j mal c, i, j. Ich schreibe also den Nullvektor als Linearkombination in diesen c, i, j. I läuft von 1 bis m, J von 1 bis n, das passt alles mit dem zusammen, was da oben steht. Und ich brauche auch wirklich so viele Koeffizienten, denn ich brauche für jeden Basisvektor einen. Okay, dann klammer ich jetzt einmal so um, dass man die Bs sieht. CIJ kann ich ja nach Definition schreiben als BI mal AJ. Also schreibe ich das so, KIJ mal BI, in Klammern mal AJ, und das läuft immer noch über I und J. Jetzt ist es plötzlich eine Linearkombination in den Elementen A1 bis AN, und die Koeffizienten, die davor stehen, kommen aus L. Wir haben also jetzt den Nullvektor aus A dargestellt als Linearkombination in einer L-Basis für A. Das geht nur, wenn alle Koeffizienten 0 sind. Also sind all diese, so man, diese Koeffizienten, die hier entstehen, wenn man halt über die j summiert, 0. Also ist die Summe über die j für die k, i, j mal b, i, die 0 aus L. Das mache ich jetzt so, damit das wie in der linearen Algebra aussieht. Das ist genau falsch rum. Ich brauche es für alle j. Also ist die Summe über die i. Denn ich habe ja für jedes j hier einen Koeffizienten stehen. Das heißt, dann ist der Laufindex i und j ist fest. Ich laufe hier über die i, k, j mal die i. Das ist richtig, die 0, L für alle j aus der Länge 1 ist L. Na gut. Aber dann mache ich es ja genauso. Jetzt habe ich hier ja solche Kombinationen stehen aus den Basisvektoren b1 bis bn, das heißt aus der Basis, die ich mir am Anfang hergenommen habe für l über k. Linearkombination für den Nullvektor heißt, alle Koeffizienten sind 0, also sind alle k's 0. Fertig. Algebra, so Kombinationen hinschreiben, irgendwie mit den Vektoren umrechnen und sich was überlegen für die Elemente, da sieht man nicht, dass wir eigentlich in einer deutlich fortgeschrittenen Vorlesung sind. Ist ja auch mal ganz nett zur Abwechslung. Warum der Gradsatz ganz toll ist und man damit viel rausfinden kann über Körpererweiterung, sehen wir noch, aber für den Moment würde ich sagen, reicht das an neuem Input und nächste Woche geht es genau weiter. Danke.
Thank you.